Vor zwei Monaten hat unsere Predigtreihe Diaspora geendet. Und zwar heißt der Diaspora Zerstreuung. Und wir haben uns da ein bisschen verglichen mit, wie ist der Plural, Diasporas oder sowas, auch in der Bibel. Und ich habe damals schon bei der Vorbereitung gedacht, eigentlich kommt hier noch ein zweiter Teil bei meiner letzten Predigt zu dieser Reihe. Und zwar ging es da um das Buch Esra und die Diaspora in Babylon für die Juden, die nach circa 50 Jahren endet. Das ist im 6. vorchristlichen Jahrhundert gewesen. Und die endet mit dem Auftrag, den Gott gibt, den Tempel wieder aufzubauen in Jerusalem. Und da haben wir gelesen davon, dass Gott den Geist des Kyros, diesen damaligen König, erweckt, den persischen König. Auch die Häupter der Israels werden erweckt, beziehungsweise ihr Geist wird erweckt durch Gott. Gott zeigt sich, er ist noch da, er ist doch da. Der Gott Israels ist kein Schwächling, bloß weil er die Diaspora, die Zerstreuung seines Volkes zugelassen hat. Eigentlich eine Nachricht, die Sensationscharakter hat. Und mit diesem Rückenwind, dieser Euphorie, dass Gott sich zeigt und das Unmögliche möglich macht, nämlich die Sammlung und das Ziehen nach Jerusalem, um sein Haus, den Tempel wieder aufzubauen, kehren die Juden nach Hause zurück und beginnen mit dem Wiederaufbau des Tempels, so wie Gott es geboten hat, über Kyros, den Perserkönig. Was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Ist ja schon die geringe Zeit von 2500 Jahren vergangen. Sie hat viel zu tun. Wir sind nämlich als Nachfolger Jesu, als Christen, auch in so einer Form Diaspora. Immer wieder kam der Vers, das Zitat aus einem Bibelvers: Wir sind in der Welt, unbestreitbare Tatsache, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind sozusagen immer ein bisschen auch in der Diaspora. Wir bauen auch an einem Tempel in gewissem Sinn, wie die Juden damals. Wir nennen das, wir bauen am Reich Gottes. Unser Bau ist nicht aus Steinen, daher müssen wir auch nicht an einem bestimmten Ort sein, wo wir diese Steine hinschleppen müssen. Es ist das Reich Gottes, das man überall bauen kann. Und wie gesagt, ich habe noch so eine Rechnung offen gehabt mit Esra. Es gibt nämlich noch mehr als nur diesen begeisterten Anfang, wo Gott sich wieder zeigt. Und daher dachte ich damals schon, es muss diese Fortsetzung her. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Und wir haben so ein bisschen die ersten drei Kapitel im Buch Esra angeguckt, wo ein paar Stellen ausdrücken, wie die Befindlichkeit, die Lage damals war. Und jetzt möchte ich gerne das vierte Kapitel im Buch Esra mit euch anschauen, also zumindest einen Teil daraus. Den Anfang nämlich. Und dieser Anfang von Kapitel 4 setzt genau nach dieser Begeisterung, wir bauen den Tempel, der Brandopferaltar ist schon gebaut, der Tempelbau ist schon begonnen. Und jetzt lesen wir die Überschrift auf Seite 489 im ersten Teil der Bibel, Buch Esra, Kapitel 4, Behinderung des Tempelbaus. Klingt schon mal nicht so toll. Ich blende es mal ein, die ersten sechs Verse. Ich weiß nicht, wie gut die Augen sein müssen, um mitzulesen. Notfalls behelft ihr euch mit den Bibeln auf den Fenstersimsen. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins, das sind die beiden Stämme, die mit dem Tempelbau betraut sind, hörten, dass die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, kamen sie zu Zerubabel, Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn auch wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Aber Serubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antworteten ihnen: Es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen bauen dem Herrn, dem Gott Israels, wie uns Kyros, der König von Persien, geboten hat. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Und als Ahasveros König war, im Anfang seiner Herrschaft, schrieb man eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Wie deprimierend. Gleich nach diesem tollen Anfang scheint Sand im Getriebe zu sein. Nein, es scheint nicht nur, es ist Sand im Getriebe. Am liebsten würde ich jetzt sagen, okay, Buch Esra haben wir jetzt einen Teil noch gelesen, schlagen wir doch lieber 1. Könige Kapitel 6 auf, und wer sich ganz genau in der Bibel auskennt, ahnt schon, was in 1. Könige 6 drinsteht. Ja, nächstes Mal wisst ihr es. Der Bau des Tempels durch Salomo wird beschrieben. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der es schon mal gelesen hat, was für ein Prunk da beschrieben wird. Alles fliegt Salomo zu, die Zedern aus dem Libanon kommen, Gold, und alle Welt unterstützt diesen Tempelbau. Es gibt genug Handwerker, die werden importiert mitsamt der Materialien. Und dieser Tempelbau ist eine wahre Wonne im Vergleich zu dem, was wir hier bei Esra lesen. Also es ist eine wunderbare Sache und scheint unglaublich gesegnet. Also das ist sehr sichtbar. 1. Könige 6, da sind wir aber jetzt nicht. Und wenn ich jetzt sage, dass ich gleich Parallelen zu unserem Leben ziehe, dann werden diese 6 Verse noch viel deprimierender, oder? Vielleicht aber auch nicht. Mal sehen. In diesen 6 Versen lesen wir 3 Angriffe oder von 3 Angriffen. In Vers 2 wollen die Leute, die dort wohnen, mithelfen. Aber in Wirklichkeit ist eine Unterwanderung, eine Verführung. Es ist ein Vortäuschen von freundlicher Unterstützung, um sozusagen, wie eben Unterwanderung funktioniert, nachher Dinge zu zerstören. Das steht in Vers 2. Wir wollen mit euch bauen. Ja, wir suchen auch euren Gott. Klingt eigentlich ganz gut. Scheint Unterstützung zu sein. In Vers 5 und 6 macht das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Das ist Agitation gegen den Bau, Zersetzung der Moral, Druck, Entmutigung, so ein bisschen wie psychologische Kriegführung. Nicht so sehr vielleicht so mit echter Gewalt, aber mit psychischer Gewalt. Zumindest wird es hier angedeutet. Und zuletzt in Vers 6, da lesen wir, dass da eine Anklage entstehen soll. Das wird dann ein Brief, ein Anklagebrief. Und das ist dann, wenn man später dieses Kapitel weiterliest, zu Hause vielleicht, wird es eine Verleumdung, geht es auf eine Verleumdung, auf ein Anschwärzen hier, von einer höheren Autorität. Also darauf läuft es hinaus. Und die wird auch später ausführlich beschrieben und ist auch erfolgreich. Also diese drei Angriffe haben wir in den wenigen Versen. Und da stellt sich die Frage, was können wir von dieser Begebenheit hier lernen? Da ist zum einen das Verhalten von Zerubabel, von Jeschua und den Sippenhäuptern. Wie reagieren die in Vers 3? Sie lehnen strikt ab. Sie lehnen diese Hilfe, obwohl es verführerisch ist, die Unterwanderung lehnen sie ab. Ja, sie sehen es vielleicht, steht nicht drin, ob sie es erkennen als Unterwanderung, aber ich gehe mal davon aus. Sie sagen einfach, Kyros, der König von Persien, hat geboten, wir sollen bauen und nicht ihr. Sie halten sich also an das Gebot eines Königs. Damit wehren sie einen Angriff ab. Obwohl mehr Unterstützung, wie ich schon gerade gesagt habe, vernünftig gewesen wäre, es stimmt ja auch, habe ich nachgelesen, die Leute dort haben tatsächlich dem Gott Israels auch geopfert. Das ist nicht mal eine Lüge, das ist sogar belegt. Aber Zerubabel und den anderen ist das alles egal. Sie setzen Grenzen. Und insofern werden sie für uns zum Vorbild. Dem Feind Grenzen setzen, keine Zusammenarbeit mit dem Feind. Aber hier liegt auch schon ein bisschen ein Problem begraben. Man muss den Feind erstmal erkennen. Das sieht man in dieser Situation ganz gut. Schließlich bieten die ja nichts Schlechtes an. Es ist ja Mithilfe. Und wenn man den Feind erkennt, dann erst kann man dem Feind Grenzen setzen. Wir haben vielleicht keinen König von Persien, der uns ein klares Gebot hier gibt. Wie lösen wir so ein Problem? Zunächst mal sollten wir vielleicht wissen, oder wissen wir auch, dass es völlig normal ist, dass wir als Arbeiter in Gottes Reich angegriffen werden. Unser Widersacher, der Satan, hat ja genau dagegen was, was wir tun. Als Lichter in der Welt sein, sein Reich bauen. Das wäre total komisch, wenn genau das ohne Angriffe bliebe. Das ist auch in verschiedenen Bibelstellen bezeugt. Es ist ein bisschen wie beim Fußball. Wir wissen ja, Niederlage bedeutet, Tore zu kassieren. Und wenn mich niemand davon abhält, Tore zu schießen, dann wäre das komisch. Eine Niederlage für den Satan bedeutet, wenn Gottes Reich gebaut wird. Und niemand versucht mich davon abzuhalten, vielleicht baue ich dann gar nicht an Gottes Reich. Insofern, wer an Gottes Reich baut, der hat Widerstand. Ganz automatisch. Und Satan versucht es. Im Paradies hat er als Schlange die ersten Menschen verführt. Und es wäre überheblich, und überheblich ist für mich immer gleich dumm, dass wir als Menschen immun sind gegen Verführungen. Ja, es ist natürlich nicht das Schreckensbild, was uns verführt, sondern ein scheinbarer Freund. Und wir haben aber nicht für alles gleich ein Dekret, eine klare Verfügung. Nein, so geht's nicht. Wir lehnen dich ab. Hier ist die Grenze. Kein Masterplan, der immer zur Verfügung steht. Oder gar eine hörbare Stimme vom Himmel. Jesus sagt stattdessen in Matthäus 10, Vers 16, bedenket wohl, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und ich meine, Jesus sagt das absolut zu Recht. An beidem mangelt es den Menschen. Und mit Menschen meine ich auch seine Nachfolger. Wir wissen, wir erfahren es, alle Menschen sind Lügner. Niemand ist ohne falsch. Deshalb ist dieser Aufruf Jesu, ohne falsch zu sein, nicht deplatziert. Wissen wir aber auch, dass wir in einer feindlichen Umgebung leben, vielleicht auch das, mitten unter Wölfen, wissen wir auch, dass wir nicht unbedingt zu jeder Zeit klug sind. Ich finde, es ist eine unheimlich schöne Balance, ein Gleichgewicht, das Jesus hier herstellt. Beides gehört dazu, ohne falsch zu sein und klug. Und entschuldigt bitte, aber mir erscheint die Sache mit ohne falsch in der Christenheit immer ein bisschen als wichtigeres Ziel dazustehen. Und es ist auch richtig so. Es ist schön, wenn man ohne falsch mit seinem Nächsten umgeht. Aber es wäre auch wichtig, das mit der Klugheit zu beherzigen. Und ausgerechnet die Schlange dient hier als Vorbild, ein Tier, zu dem man eher Abstand haben will, schon allein wegen dem Sündenfall. Trotzdem sollten wir diesen Teil des Verses nicht vernachlässigen, klug wie die Schlangen zu sein. Es gibt viele Beispiele in der Geschichte, große, im Großen wie im Kleinen, wo diese Klugheit nicht da war. Mir ist jetzt ein Beispiel unter den vielen eingefallen, das zu den größeren gehört und zu den 1930er Jahren in Deutschland, als viele Christen glühende Nazis wurden. Und die Frage stellt sich, wären wir das auch geworden? Und ich wage mal die steile Behauptung, ich glaube schon. Die Stimmung in Deutschland war dermaßen deprimierend und Weltwirtschaftskrise vorher. Und da kommt einer daher, der verspricht alles Mögliche, wirft den Christen auch ein paar christliche Brocken hin, so Werte wie Familie, Ordnung und was weiß ich, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und so weiter. Und schon sind Christen dumm genug und nehmen die ganzen anderen Dinge einfach hin, wie diese schreckliche menschenfeindliche Rassenideologie, dieses mörderische, kriegerische, was sonst noch alles im Nationalsozialismus in der Ideologie verankert ist. Und ich würde sagen, es wäre überheblich, wenn wir sagen würden, ah, da wäre ich immun dagegen gewesen und wie konnten die damals so? Insofern, Klugheit hat im großen Stil gemangelt unter den Christen in Deutschland und es war eine erschreckend geringe Minderheit, die gesehen hat, dass Hitler einfach den Weg des Satans beschreitet und Deutschland ins Verderben führt und dass er Gottes Volk vernichten will. Das waren ganz wenige. Und wir kennen sie beinahe alle mit Namen, muss man peinlicherweise sagen. Das heißt, so eine Verführung kann schlimmste Folgen haben. Und ich denke, wenn wir jetzt ein paar Jahrzehnte nach vorne spulen ins Jahr 2023, dann können wir einsehen, dass wir heute genauso überfordert sind, Verführung immer zu erkennen. Denn ihr Zweck ist es ja gerade nicht, erkannt zu werden. Hüten wir uns vor allen, die uns irgendwelche christlichen Brocken hinschmeißen, um die dann irgendwie zu wählen, die aber nichts mit unseren Werten, mit dem, was Christen wirklich ausmacht, Nachfolger Jesu, sonst zu tun haben. Ja, das wäre in der Politik so, das wäre mit Mitmenschen der Fall, im Internet, in allen Medien, sie sind voller Verführung. Und wir sind nicht von vornherein gewappnet. Vor allem bei solchen, die sich als Christen ausgeben und Dinge sagen, die werden dann einfach geglaubt, weil das ja ein Christ sagt. Aber auch hier müssen wir einfach klug sein wie die Schlangen und nicht gutgläubig sein. Wie geht das? Sind wir dem wehrlos ausgeliefert? Natürlich nicht. Es geht so einfach eigentlich. Sei einfach vertraut mit Gottes Wort. Lies Gottes Wort in der Bibel. Lass dich neu ausrichten von Gottes Wort. Bete zu ihm höre seine Stimme, bete auch konkret dafür, nicht verführt zu werden. Das kann bei irgendwelchen Entscheidungen, wo dein Leben eine Richtung nimmt, wichtig sein. Prüfe alles an Gottes Wort und bitte Gott und er wird dir geben. In Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Nun weiß ich auch, Weisheit und Klugheit sind verschiedene Dinge, aber wir ersetzen einfach das Wort Weisheit und sagen, so bitte er Gott, ja, um Weisheit, wenn euch um Klugheit, wenn jemandem unter euch an Klugheit mangelt. Ich denke, das ist zulässig. Und damit setzen wir dem Feind Grenzen, wie Zerubabel und Jeschua und die Häupter der Sippen. Keine Zusammenarbeit mit dem Feind. Schön wär's, wenn die Geschichte hier zu Ende wäre, aber der Feind hat noch andere Dinge im Köcher. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, Verse 4 und 5 zeigen einen weiteren Angriff und Verse 6 noch den dritten Angriff. Der Feind kann den Tempelbau aufhalten. Anscheinend, habe ich auch nachgelesen, mindestens 20 Jahre lang passiert gar nichts mit Tempelbau. Was für eine Enttäuschung. Gott hat doch das Volk aus der babylonischen Gefangenschaft geführt zu diesem Zweck und dann passiert 20 Jahre lang nichts. Da können schon mal Zweifel aufkommen. Und was heißt denn das für uns jetzt? Das heißt genau das Gleiche, auch in unserem Leben als Arbeiter am Reich Gottes gibt es Rückschläge. Selbst dann, wenn wir dem Feind Grenzen gesetzt haben, dann kommen sie halt anderswoher und ihre Namen sind vielfältig. Ja, das kann Krankheit sein, das kann Enttäuschung sein, das kann einfach offener Widerstand von Menschen sein, Verfolgung, Verleumdung, Spott, genauso wie das die Juden erlebt haben. Das gibt es heute genauso. Wir werden aufgehalten, es gibt Zeiten der Dürre und Zeiten, die, weil sie eben Zeiten der Dürre sind, auch den Glauben wanken lassen. Und die Juden mussten viele Jahre Unterbrechung hinnehmen und Zweifel erscheinen da, wie ich schon gerade sagte, total menschlich. Und dann kommt auch noch am Schluss in Vers 6, wird es angedeutet, in den Versen bis zum Ende von Kapitel 4 wird es noch ausgeführt, kommt noch dieser Brief an den König, wo die Verleumdung dann auch noch Erfolg bringt, sodass auch noch von ganz oben der Bau des Tempels behindert wird bzw. verboten wird. Ich glaube, dass Erfolg aber nicht zwingend ein Zeichen dafür ist, ob wir das Richtige tun oder nicht. Welche Argumente hätten die Juden denn dann gehabt? Wahrscheinlich wenige bis gar keine. Hört mal, unser Projekt geht komplett verloren. Das kann nicht richtig sein. Das kann nicht Gottes Segen haben. Aufgeben und was anderes beginnen ist jetzt angezeigt. Ich meine, nach so 15 Jahren oder so könnten einem solche Gedanken kommen. Erfolglosigkeit kann bedeuten, dass Gott seinen Segen nicht gegeben hat. Das kann wirklich sein. Man kann wirklich auch mit einem Kopf gegen eine Mauer rennen. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber wir sollten uns davor hüten, Erfolge am Bau des Reiches Gottes, wie auch immer die aussehen oder wie die messbar sind, ist schwer zu sagen. Anzahl der Bekehrten pro Jahr oder gute Taten pro Stunde oder Lob und Zustimmung von allen Seiten. Ja, volle Hütte bei jedem Gottesdienst, sind es unsere Erfolge? das ist nicht unbedingt eine Garantie für die Richtigkeit unseres Weges, würde ich sagen. Es zählt allein eine Sache, und zwar die, die auch bei den Juden schon gezählt hat. Wohin hat mich Gott gestellt? Welche Aufgabe hat er mir anvertraut? Eine Aufgabe, wo es 15, 20 Jahre Stillstand gibt, deprimierend, aber es mag richtig sein. In Hebräer 12, Vers 1 steht, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Was steht hier drin? Es ist ein Kampf. Und ein Kampf hat Rückschläge. Oder bei einem Kampf muss man mit Rückschlägen rechnen, selbst wenn man auf der Siegerseite steht. Das ist normal. Und wenn wir die Sache mit der Verführung und so angehen und dem Widerstand, dann kann das sogar ein Zeichen dafür sein, dass wir genau das Richtige tun. Der Feind will ja was verhindern, was für ihn die Niederlage bedeutet. Ganz arg wichtig hier ist auch Aufsehen zu Jesus. Das ist gewissermaßen eine Garantie dafür, dass wir richtig liegen, dass wir dort sind, wo Gott uns hinbestimmt hat, wie es im Hebräerbrief steht. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Aufsehen zu Jesus, denn er ist der Sieger. Und wenn wir aufsehen zu ihm, dann ändert sich unser Blick. Wenn wir die weiteren Kapitel in Esra anschauen, Kapitel 5 steht als Überschrift Wiederaufnahme des Tempelbaus, dann sehen wir, es geht weiter. Es war nur ein Rückschlag. Sie waren ja am richtigen Ort. Gott selber hat sie dahin geführt. Und wenn wir zu Jesus aufsehen, dann ändert sich unser Blick und wir sehen, worum es geht. Und das habe ich, da ist mir ein Bild eingefallen von dem Werner Küstenmacher, Tiki Küstenmacher, kennt ihr vermutlich, ihr kennt vielleicht auch das Bild, aber eine Wiederholung schadet ja vermutlich auch nicht. Und ich habe das so schön kunstvoll abgedeckt, damit ihr nicht zu viel auf einmal seht. Vielleicht kennt ihr jetzt schon die Aussage. Ich möchte es mal kurz kommentieren. Alle arbeiten je an einem Stein. Alle arbeiten im übertragenen Sinn am Reich Gottes. Und alle tun exakt das Gleiche. Sie klopfen auf Steine. Und wenig überraschend, der Erste sagt es auch. Ich behaue einen Stein. Wir widersprechen nicht. Die Frage ist bloß, was passiert, wenn er diesen Stein kaputt haut? Dann macht er halt den zweiten Stein, mit dem zweiten Stein weiter. Und was ist, wenn der kaputt geht? Irgendwie bisschen enges Bild, nicht sehr motivierend. Hat es überhaupt Sinn, den nächsten dann überhaupt zu bearbeiten? Der zweite hat einen leicht anderen Blick. Ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Wenn man so ein kleines Ziel vor Augen hat, dann ist die Motivation vielleicht schon größer, weil man sieht, dass die Arbeit doch irgendwie ein schönes Fenster zum Ergebnis haben wird, selbst wenn ich ein, zwei Steine davor kaputt haue. Am motivierendsten finde ich, ist aber das Letzte, ich baue eine Kathedrale. Wohlgemerkt, alle drei machen dasselbe. Sie klopfen auf Stein rum. Und dieser hier, der Dritte, hat wohl das Große im Blick. Der sieht, was seine Arbeit nach vielen Rückschlägen und Mühen mal ergeben wird. Und er sieht, dass es sich lohnt, dafür Steine zu klopfen. Beim ersten habe ich ein bisschen meine Zweifel. Und jetzt noch die Überschrift. Es kommt auf die Vision an. Und auf genau die kommt es wirklich an. Wir bauen am Reich Gottes. Ob das jetzt gerade die Renovierungsarbeit im Klo ist unten, wo eigentlich ganz lohnend ist, weil man dann auch Ergebnisse sieht, wie es schön wird, oder ob wir jemanden aus Liebe besuchen, für ihn beten, ob wir das Evangelium verkündigen, egal was wir tun in Liebe für andere, für das Reich Gottes, viele andere Beispiele, wo uns Gott hingestellt hat, was er uns gerade aufgetragen hat. Das kann dem Schein nach, muss es gar nicht so edel sein. Diese Vision sollten wir haben. Wir bauen an Gottes Reich, an dem ewigen Reich. Niemand kann es dauerhaft verhindern. Es entsteht, wir sind ein Teil davon, allen Rückschlägen zum Trotz und auch allem Versagen zum Trotz. Wenn ich an mich denke, ich habe schon so viele Steine zerdeppert und ich habe neulich das Ergebnis, wir nennen das Ergebnis, sondern ich habe neulich ein Erlebnis gehabt, wo ich gerade wieder gedacht habe, jetzt habe ich einen Stein kaputt gehauen, untauglich fürs Reich Gottes. Und am nächsten Tag hat mir Gott gezeigt, dass er gerade auch noch mit mir bauen will. Also mit euch noch viel mehr. Ich sage es euch in knappen Worten, was es war. Also ich habe irgendwie gedacht, dass ich mich falsch oder halt, sagen wir mal, zu passiv und zu träge verhalten habe, sodass Gott mich eigentlich gar nicht benutzen kann. Und am nächsten Tag hat mir dann eine Person berichtet, dass sie von mir geträumt hätte. Ja, komische Sache, gell? Und ich war in Selbstanklage, dass ich jetzt 2 Tage lang versagt habe. Und dann hat am nächsten Tag diese Person mir gesagt, sie hat von mir geträumt und hat geträumt, dass ich sozusagen sage, dass man nichts Schlechtes sagen soll, dass ich praktisch so ein bisschen so die moralische Instanz in dem Traum war. Und das mag man jetzt für bedanklos halten. Für mich war das genau die Antwort, die ich in der Zeit gebraucht habe, um zu sehen, dass Gott mich liebt und dass er auch mit mir sein Reich bauen möchte. Und wenn er es mit mir macht, dann macht er es mit euch schon lang. Amen. Und lasst uns gemeinsam beten. Herr, ich möchte dir danken für diesen Bibeltext aus dem Buch Esra, der eigentlich total deprimierend ist. Aber da wir wissen, dass du damals die Aufsicht hattest über den Tempelbau, dass du Rückschläge zugelassen hast, dass du Enttäuschung zugelassen hast, wissen wir, dass das auch jetzt passiert. Und wenn es passiert, dann möchten wir uns nicht beirren lassen. Wir möchten viel mehr drauf schauen, dass wir klug sind, dass wir uns vom Feind nicht einlullen lassen. Und wir möchten auch darauf achten, dass wir dort stehen, wo du uns hingestellt hast und uns durch nichts beirren lassen. Und ich danke dir dafür, dass deine Liebe uns umfängt, dass wir deine Kinder sind und dass wir damit rechnen dürfen, dass du die Arbeiter in deinem Reich versorgst, dass du ihnen Wegweisung gibst. Und genau darum möchten wir dich bitten, dass du das tust, dass wir nicht verführt werden, dass wir nicht irgendwie kurzfristigen Zielen nachhängen, dass wir nach Erfolg suchen, sondern dass wir danach suchen, wo du uns hingestellt hast, dass wir auf deine Weisung warten und diese suchen. Im Namen Jesu. Amen.